Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Hi Julie, muss mal kurz checken, ob mein Mikro ganz normal funktioniert. Hört sich gut an?
Ja, hört sich gut an.
Cool. Du bist schon wieder auf dem Wasser.
Ja, ich habe jetzt, inspiriert von Theo, habe ich mir jetzt auch schon mal einen karibischen Hintergrund reingemacht, damit, wenn wir morgen auf treffen, dass sie nicht alleine ist. Das Leid, was sie trägt, das würden wir gerne teilen mit ihr.
Genau. Ist noch auf Weltreise, ja? Krass.
Ja, genau. Ich glaube, die ist gerade in Portugal unterwegs.
Ja, tut mir leid, dass du jetzt gerade nicht in Portugal unterwegs bist.
Ja, ist nicht schlimm. Ach, das ist ja nur inspirierend, dass wir jetzt auch die Pläne mal schmieden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwie im September eine längere Runde machen. Wahrscheinlich so Richtung Montenegro, ja, ganz cool. Montenegro, Albanien. Ja, mal schauen.
Ohne Scheiß, ich glaube, bei 90% der Länder, die du nennst, muss ich erstmal auf der Map gucken, wo das ist. Ich bin so schlecht in geografischen Sachen.
Ach, krass.
Also, Montenegro ist ein Zwergstaat, würde ich sagen. Nee? Nee, ist es nicht. Einfach nur ein relativ kleines Land.
Ja, genau. Also wie Holland.
Ja, Holland, okay.
Und
Zwergstadt. Hi.
Du ist das Absicht, dass am Dienstag schon um 13 Uhr ist?
Alter, bist du laut.
Ich bin gleich stumm. Ist das Absicht, dass am Dienstag 13 Uhr ist oder ist es verklickt?
Ich dachte, es ist immer 13 Uhr. Also der Dauertermin ist jedenfalls 13 Uhr eingetragen.
Okay, ich dachte 13.15 irgendwie. Ist egal. Ich bin in 5 Minuten da.
Aber ich glaube, du hast recht. Donnerstag ist es um 13.15.
Haben wir uns wieder verspätet? Das tut mir leid.
Ihr seid so eine Verspäter. So, kann noch jemand mit aufnehmen?
Jo.
Cool.
Theo, ich habe schon mal den Hintergrund drin. Ich fand inspiriert dadurch.
Ja, müssen wir auch noch einen raussuchen.
Also wir reden über Münster, Standort Münster. Ihr habt beide mit der Bewerberin gesprochen schon, oder was?
Nee, ich wollte eigentlich nur den Termin einfach koordinieren. Genau, und ich habe sie nicht erreicht. Und mir war gar nicht klar, dass sie noch auf Weltreise ist. Und dann macht es natürlich Sinn, dass sie halt die ganze Zeit nicht die deutsche SIM irgendwie in ihrem Handy hat. Mhm. Und deswegen hat sie heute erst zurückgerufen. Und jetzt haben wir einen Termin für morgen, 15 Uhr. Genau, das machen Theo und ich dann zusammen.
Ja. Soweit der Plan.
Nice. Und Julie als Buddy sozusagen? Oder Theo als Buddy? Oder?
Müssten wir nochmal auskeksen, wie wir uns da aufstellen. Also ich hatte ihr die Option auf jeden Fall heute in diesem 5-minütigen Telefonat, was wir hatten, genannt. Sie fand alles toll. Sie fand auch das Wort Love Train toll. Also sie freut sich tierisch, uns zu sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da eine Vermittlung brauchen.
Ja, okay. Wollen Sie ja wirklich kennenlernen. Also es geht darum, auch so ein bisschen über die Arbeit zu sprechen, aber auch den Menschen so ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen rumzublabern, um so zu verstehen, wie tickt die Person. Ja, kann das ins Team passen?
Ja.
Haben wir da ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich so das Wichtigste.
Aber sie war schon Sitterin in Hamburg, ne?
Ja.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Cool.
Sitterin in Hamburg und besondere Empfehlung unserer geliebten Hamburg-Standortleiterin. Deshalb.
Hat also nichts zu bedeuten, sagst du.
Spaß. Das ist also eine zufällige Bewerbung.
Ein Witz, Lisanne. Ein Witz, falls du das hörst.
Weißt du doch schon lange.
Ja. So, haben wir Themen.
Ja.
Für heute.
Wir haben eine lange Themenliste, aber vielleicht gibt es ja auch noch was Akutes. Dann hau raus.
Nö, nicht mein. Also nur das Einzige, was mich jetzt akut interessieren würde darüber hinaus, ob es in irgendeiner Form ein Update zu Noventi gibt. Unsere Anwälte hatten ja, wenn ich richtig in der Annahme gehe, um einen Gesprächstermin gebeten. Ja, das ist mein letzter Stand. Und vielleicht ist das auch der letzte Stand, aber das wollte ich mal sagen.
Ja, leider. Das ist der letzte Stand, ja.
Also absolut keine Kommunikation. Ne?
Das ist ja echt krass.
Naja, kurz Luft holen. Ich versuche mal die These rauszuhauen. dass Noventi ja jetzt erstmal ganz schön zu tun haben mit den Informationen, die wir rübergespielt haben. Punkt 1. Sie sind vielleicht grundsätzlich total beschäftigt mit tausend anderen Problemen, die wir nicht kennen. Punkt 2. Und es ist schon, glaube ich, ein ziemlich positives Zeichen, dass sie sich eben jetzt nicht melden. Denn vorher haben sie ja quasi alle 2 Tage gesagt, wir verklagen euch aus dem Leben raus. Und damit haben sie ja aufgehört. Das ist ja auch eine Kommunikation. Kennt ihr dieses Rätsel mit den 4 Leuten, die in der Wüste eingegraben sind?
Nein.
Nee? Oh Gott, nee. Ist das Rätsel, will ich mit euch spielen. Ja, okay, das machen wir dann mal abseits. Oder seid ihr sehr gut im euch vorstellen? Denn solange wir noch auf Sebastian warten, kann ich euch die Frage
ja kurz. Ich kann ein bisschen was über mich erzählen, wenn du willst, ja.
Habt ihr ein gutes Vorstellungsvermögen? Nein, das ist dieselbe Frage. Scheiße.
Natürlich. Fantasie haben wir.
Fantasie, sehr
gut. Wir arbeiten doch bei Special Sitter.
Okay. 4 Leute sind in einer Reihe in der Wüste eingegraben, bis zum Hals. Nur der Kopf guckt raus. 3 von denen schauen gen Osten. Und die Person auf der ganz am Ende dieser Reihe, die also von allen 3 angeschaut wird, schaut gen Westen. Ja, also nur eine schaut in Richtung der 3 und die 3 schauen in Richtung der 1. Zwischen den beiden, also Person 1 und 2, steht aber eine große Mauer. Die können sich also auf keinen Fall sehen. Soweit klar? Also alle 4 gucken auf die Mauer. Mhm. Die Mauer steht zwischen 1 und 2 und alle 4 gucken auf die Mauer. Mhm. Theo guckt so komisch.
Na, weil du sagst, der Letzte in der Reihe oder die letzte Person
schaut. Ja, vergiss die Formulierung. Alle 4 schauen auf die Mauer und zwischen 1 und 2 steht die Mauer.
Okay.
So. Alle 4 kriegen einen Hut auf. Es werden 2 schwarze und 2 weiße Hüte verteilt. Und wer auch immer sagen kann, welchen Hut er selbst aufhat, und zwar mit absoluter Sicherheit, wird ausgegraben und ist frei. Und jetzt müsste man, um das zu verstehen, jede einzelne Person durchgehen, ob sie, dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen was sieht, rausfinden kann, welchen Hut sie aufhat.
Und jetzt dürfen Theo und ich zusammenarbeiten.
Ihr dürft zusammenarbeiten, das ist jetzt die Aufgabe. So, geht eine Person nach der anderen durch und überlegt, ob die weiß, welchen Hut sie aufhat.
Also wenn
und die Hüte sind, ist egal, wie die Hüte verteilt sind.
Also wenn zwischen 1 und 2 die Mauer steht und alle schauen auf die Mauer und nach 2 kommen 3 und 4, dann müsste ja 1 in Richtung Westen schauen als einzige Person, die andere in Richtung Osten. Wenn alle 3...
Ah nee, die Hüte sind doch abwechselnd aufgesetzt, ne? Das ist doch wichtig, habe ich jetzt gerade überlegt. Denn sonst wäre es ja ganz einfach, wenn die Person, die... Es gibt ja eine Person, die 2 andere Personen sieht.
Ja, genau.
Also den Hinterkopf der anderen beiden, ne?
Genau, und wenn die beiden einen schwarzen Hut auf hätten, dann wüsste die Person ja, ich habe einen weißen auf. Aber so ist es nicht. Es ist genau
50-50,
eins nach dem anderen verteilt, genau, immer abwechselnd, sodass die Person, die ganz hinten die 2 Leute sieht, sieht einen schwarzen und einen weißen Hut.
Okay, aber dann sieht die Person, also wenn es immer abwechselnd ist und vor der Person ein schwarzer Hut ist, dann kann sie ja davon ausgehen, dass sie einen weißen Hut trägt. Also wenn es weiß-schwarz-weiß-schwarz ist.
Ja. Dass es immer abwechselnd ist, weiß aber niemand.
Ah ja, okay. Also es ist quasi nicht abwechselnd, sondern die 2 Personen, die gesehen werden von der einen Person, haben unterschiedliche Hutfarben auf. Das ist safe, sozusagen.
Es weiß aber nur die 3. Person, also man darf nicht reden. Mhm.
Das Rätsel wäre so lustig, wenn man reden dürfte.
Also die könnten ja so hochluschern, ne? Und selber irgendwie am Hutrahmen sehen, welche Hutfarbe
ist. Ja, das ist so die Lösung. Ist
wie breit ist denn die Hutkrempe? Geht das, dass man hochlegt? Das will ich.
Ist das ja, ein
Fischerhut? Das komplizierte Rätsel.
Sie können ja auch jemanden fragen, ob er ein Telefon vorbeibringt, dass sie dann jemanden anrufen, der dann sagt, welchen Hut er ja auch hat. Hol mich hier raus, ich bin bei dem Monster gelandet.
Die graben natürlich einfach ihre Arme aus, nehmen den Hut ab und gucken den an. Fertig.
Du hast einen Teil des Rätsels schon verraten, wenn ich mich nicht täusche, ja, oder beziehungsweise kaputt gemacht.
Ja, hör auf jetzt. Das übrigens hat einen Teil des Rätsels auch nochmal kaputt gemacht jetzt. So, haben wir beide jetzt.
Okay.
Ihr müsst nur
also eine Person sieht 2, eine Person sieht 1, 2 Personen sehen niemanden.
Ja.
Ist diese Mauer verspiegelt?
Keine Tricks und keine fehlenden Informationen.
Würde die hinterste Person ja auch alle 4 Personen sehen. Ach so, verspiegelt. Ah, ja, durchsichtig. Okay, Also, die hinterste Person von diesen 3 Personen sieht 2 verschiedene Hutfarben Die kann sich das dann ja wahrscheinlich denken, ne? Dass das irgendwie einer Reihenfolge entspricht.
Na, das haben wir ja nicht gesagt, dass das so ist. Wir haben nur gesagt, dass die beiden verschiedene Hutfarben haben. Das Abwechseln ist, wissen wir nicht. Es ist also für die Person ist es 50-50, ob sie jetzt schwarz oder weiß hat. Sie weiß von den 4 Hüten, sind 2 weg und da jeweils eine Farbe. Das heißt, ein weißer, ein schwarzer Hut sind noch übrig. Und sie weiß nicht, ob sie schwarz oder weiß hat. Die andere Person hat eine quasi ein Drittel zu zwei Drittel Chance. Sieht entweder einen schwarzen oder einen weißen Hut. Und dann weiß sie, entweder sind noch 2 weiße da oder 2 schwarze und jeweils einer vom anderen.
Ich glaube, ich hätte gerne die Ausgangsfrage nochmal gestellt. Wahrscheinlich denken wir gerade über etwas komplett Falsches nach.
Was kostet ein Barrel Öl, glaube ich.
Ja, die Frage ist, bist du in der Lage, deine eigene Hutfarbe zu bestimmen? Und du musst absolut sicher sein. Kein Raten.
Also eigentlich wäre die Antwort jetzt nein, weil du eine 50-50-Chance hättest.
Ach, so, stimmt, jetzt stimmt. Gelöst.
Fertig. Ah, die Frage, stimmt, die Frage habe ich dumm gestellt. Die eigentliche Frage ist also, wer von denen kann mit Sicherheit sagen, welche Hutfarbe er aufhat? Okay. Seid ihr Leute, die gerne noch tagelang darüber grübeln wollen? Oder seid ihr lieber Leute, die die Lösung
wissen? Ich denke da mal drüber nach.
Echt? Oh, nö, ich bin ungeduldig. Kannst du dir die Uhr halten?
Dann erzähl. Nö, ich hör's dann mit.
Kannst auch kurz rausgehen. Nö. Dann hörst du es im Podcast in 6 Wochen.
Nee, erzähl. Komm.
Also die These, die damit bewiesen wird, ist, man kann nicht kommunizieren. Selbst wenn man nicht spricht, sagt man damit was aus. Und der Hinterste von allen, dadurch, dass er nicht sofort sagt, welchen Hut er aufhat, müssen die beiden vor ihm unterschiedliche aufhaben. Das weiß der Zweite neben ihm, weil der hinter ihm ja nicht sofort was sagt, muss er einen anderen aufhaben als der eine vor ihm. Und dann guckt er sich den einen vor ihm an, der das beispielsweise weiß, also kann er mit Sicherheit sagen, ich habe einen schwarzen Hut auf.
Aha. Ja. Ja, macht Sinn.
Ja, voll. Okay, cool. Das ist ein gutes Rätsel.
Man kann nicht.
Wo hast du dich jetzt verquasselt?
Ich habe schon erklärt, dass der Hinterste ja sofort was sagen würde, wenn die zwei vor ihm den gleichen Hut auf hätten. Das habe ich eben schon einmal gesagt in einer Beschreibungsfolge.
Ah, okay.
Beide sind extrem ungeduldig. Gerade Theo wollte sofort die Lösung wissen.
Ist es denn so, dass wenn einer davon die falsche Antwort sagt, dass dann alle verloren haben das Spiel?
Weiß ich nicht. Und was sie zum Frühstück hatten, weiß ich auch nicht.
Ah ja.
Ah ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen.
Ja, so klang das gerade. Also wenn er nicht automatisch alle verloren haben, dann könnte er auch eine Person mit der 50-50-Chance sich einfach opfern. Und dann ruft er ganz laut eine Hutfarbe und entweder er hat gewonnen oder er ist tot. Und dann wissen alle anderen auch Bescheid. Und wenn dann alle das Spiel verloren haben, dann könnte auch eine Person, die einfach gerne Dinge kaputt macht, extra eine falsche Antwort geben. Also noch ganz, ganz viel, woran man denken muss.
Meinst du, Sebastian, du würdest einfach sofort eine Hutfarbe sagen? Also gamblen sozusagen? Schwarz!
Also wenn ich mich jemals in der Situation wiederfinde, erinnere ich mich natürlich an die Tipps und Tricks von Julie und Theo. Bisschen lunzen, vielleicht gucken, ob die Wand verspiegelt ist. Vielleicht reflektiert ja auch von meinem Hut ein bisschen Sonne und dann weiß ich, dass der wahrscheinlich hell ist.
Mhm. Gut, dann machen wir das irgendwann mal. Jetzt Themen. So, ja, wir von oben losgehen. Noventi hatten wir gerade schon, gibt leider kein Update. Dann haben wir.
Außer wir im Rätsel gelernt, man kann nicht kommunizieren. Kein Update, richtig. Ist auch ein Update.
Richtig, genau.
Das war das die heißt, Message.
Boah. Noventi, krass, ne?
Alter.
Das heißt, Noventi ist zufrieden im Moment. Das ist deren Update.
Und wann dürfen wir endlich zufrieden sein? Wir wollen ja auch eine Abschlussabrechnung machen.
Wenn alle anderen zufrieden sind.
Ah, okay, ja.
Das ist der Deal.
Ich prophezei mal, dass das noch das Jahr dauern wird. Also nur um Erwartungen gleich mal ein bisschen zu entspannen. Da werden wir noch das ganze Jahr mit zu tun haben.
Dann wirkt das Finanzierungsangebot von der MBG auf einmal doch wieder besonders günstig.
Ja, das stimmt. Ja, Finanzierungsangebot habe ich Sebastian und Theo in CC gepackt.
Ja, ich habe es gesehen.
Das habe ich an die MBG jetzt geschrieben, eine Art diplomatischen Satz, der eigentlich bedeuten soll, kommt mal bitte nochmal mit einem anderen Angebot. Ich habe gesagt, also die wollten irgendwie 11,5 oder 12% sogar haben pro Jahr für alles Abgerufene, was einfach mega viel Geld ist. Mag sein, dass die aktuelle Zinslage bla bla, aber
11,5%?
Ja. Also nochmal 3% mehr als Spaß.
11,5 klingt richtig viel, dafür, dass sie das ja auch komplett zurückkriegen.
Ja, aber nur noch mal zur Erinnerung, eine Beteiligung, wenn wir jedes Jahr 70% oder so wachsen, ist eine Beteiligung, also unsere Anteile abzukaufen, immer noch viel, viel teurer für uns. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Allerdings andersrum, so ein Geld, das quasi ein Kredit ist, schlägt halt auf die Liquidität auch zurück. Ne? Das Geld muss man ausgeben aktiv wieder. Und das ist bei einer Beteiligung, man muss es nicht für die Beteiligung ausgeben wieder. So, das ist der Unterschied. So, deswegen habe ich gesagt, das Angebot ist nicht attraktiv genug, um sofort einzuschlagen. Wir werden jetzt unsere Optionen abwägen, uns unsere Planung nochmal angucken und dann gegebenenfalls nochmal auf die zurückkommen. Das ist jetzt meine diplomatische Antwort im Moment. Auch unsere beiden InvestorInnen haben gesagt, das ist echt teuer. Da sollten wir vorher nochmal gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Dann haben wir eine Tabelle von Linda, in der wir die Standortbesuche machen, dokumentieren.
Das ist angepinnt bei uns im Chat, ne?
Da war das.
Das zweite müsste das sein von diesen ganzen angehefteten Nachrichten, durch die man sich irgendwie schwer navigieren kann. Wie mache ich das? So.
Also, wenn alles glatt läuft, habe ich morgen mein Team mit Berlin. Warum habe ich das hier überhaupt hingemacht? Ja, stimmt. Ich glaube, ich wollte darüber reden, was du und ich, Theo, gestern so ein bisschen rausgefunden haben. Viele unserer Themen überlappen sich. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Wenn ich einen Standortbesuch mache, rede ich so ein bisschen allgemein über alles Mögliche. Und da sind auch finanzielle Aspekte dabei. Da sind Qualitätsaspekte dabei. Und da ist auch zum Beispiel Kommunikation mit der Zentrale dabei. Und das genauso auch, braucht ihr noch irgendwas für eure Arbeit und so dabei. Das ist eigentlich so allgemein mein Standortbesuch. Und ich wollte fragen, wie wir das abtrennen. Also ich mache es jetzt viel konkreter. Julie, wenn ich im April mit dem Berlin-Team mich getroffen habe und auch darüber spreche, was braucht ihr, wie geht's euch und so weiter, und die Zentrale ist auch Thema, rede ich mit denen ja darüber, natürlich, gucke, was ich irgendwie vermitteln und dir weitergeben kann. Und dann hast du möglicherweise im Mai Berlin-Team, ja jetzt hier im Juli, und ihr redet nochmal vielleicht über vieles davon das Gleiche. Wollen wir uns da irgendwie absprechen oder wollen wir es einfach fließen lassen? Also wir geben alles weiter, was interessant ist natürlich, aber soll ich bei einem bestimmten Thema sagen, mach das mal mit Julie im Juli.
Also ich glaube, alles, was relevant ist, würdest du ja sowieso dann mir mitgeben, sodass ich halt irgendwas lostreten kann. Dann wäre halt die Frage, ob wir halt, wäre ja die kontinuierliche Betreuung. Das heißt, irgendwas durch dein Gespräch entfacht im April, im Mai trete ich irgendwas los deswegen. Und im Juli checkt man ein, ob das Losgetretene der richtige Weg war, würde ich jetzt sagen. Also so eine Übergabe fände ich schon cool, ne? Dass man nicht irgendwie das Rad immer wieder neu erfindet, egal mit welcher Person man da ist.
Übergabe auf jeden Fall. Das heißt, wahrscheinlich können wir schnell abhandeln. Dann wäre, dass wir uns irgendwie abgrenzen, darüber sprecht lieber bitte mit der anderen Person, würden wir dann nicht machen. Sondern wir würden einfach offen das Gespräch führen. Und ich gehe ja schon automatisch weniger in die Tiefe, weil es gar nicht so tief mein Thema ist.
Ja, also ich glaube, dann würdest du ja auch den natürlichen Gesprächsfluss irgendwie steuern, vielleicht sogar ausbremsen, ne? Wenn du Leute irgendwie im gewissen Thema stoppst und sagst, hier musst du mit jemand anderem sprechen. Würde gar nicht passen, auch. Ich glaube, zu niemanden von uns. Aber finde ich einen validen Punkt, Theo, was sagst du denn dazu? Weil es wäre ja auch blöd, wenn die irgendwie auch Team irgendwie zweimal, dreimal erzählen müssen.
Genau, also Friedrich und ich ich hatte auch vor, einen Termin mit Berlin zu machen. Dann hatte ich von denen gehört, dass Friedrich sich schon angemeldet hat. Und dann dachte ich, na, dann lass mal sprechen, Friedrich. Wir haben ja gestern uns eine Weile unterhalten. Besonders jetzt bei dem kommenden Besuch gibt es ja auch Themen, die ein bisschen anstrengender sein könnten. Und wir haben uns jetzt quasi so entschieden, dass mein Teil erstmal soweit von Friedrich übernommen wird. So wie ich es mir wünsche, in dem Umfang. Und die Zuarbeit mache ich quasi oder habe ich gemacht. Und er arbeitet das mit rein und dann unterhalten wir uns darüber, wie das gelaufen ist. Und schauen mal, wie war das in Zukunft. Ob es danach jetzt der Bedarf besteht, dann nochmal einen Termin zu machen. Ob es da Verständnisfragen noch gibt. Das werden wir dann sehen. Aber erstmal haben wir uns jetzt entschieden, dass Friedrich einfach meinen Teil quasi mit reinbaut, in der Hoffnung, dass das ausreicht. Ansonsten wäre mein Thema ja also auch sehr ähnlich wie das von Friedrich. Ich komme nur quasi aus einer, ich fange woanders an, aber wir kommen zum gleichen Ergebnis theoretisch. Ja. Ich komme mehr aus der Vogelperspektive, aus Zahlen, und Friedrich eher von der, versteht erstmal den Standort, die Gefühlsebene, wie arbeitet ihr so, und dann wird das auch Thema. Ne? Genau, und das ist, denke ich, erstmal die Herangehensweise, die jetzt gewählt ist. Und dann schauen wir mal.
Dann ist die Absprache erstmal, dass wir uns nicht zurückhalten, was Themen angeht, sondern uns einfach gut updaten, wenn relevante Themen zusammengekommen sind.
Ja, wenn du merkst, das ganze Thema Kommunikationszentrale, da gibt es ganz viel Herausforderungen, dann arbeitest du es erstmal, schreibst es mit und dann berichtest du, und dann werden wir ja sehen, also jetzt mal das Beispiel, ne? Und dann werden wir, daraus werden wir ja schließen können, gibt es hier einen Arbeitsauftrag für Julie und Zentrale, müssen wir hier nochmal ran, oder alles tutti, passt soweit, gibt es hier den Mehrbedarf sozusagen. Ne? Weil wir merken, hier irgendwie einer der Bereiche, die wir für uns individuell abgesteckt haben, ist irgendwie besonders präsent in den Themen, dann gibt es ja vielleicht den Bedarf, das nochmal extra zu machen.
Also ich gehe jetzt davon aus, aber dass alle Standorte auf jeden Fall Zentralthemen haben, ne? Weil einfach die Kollaboration in allen Standorten sehr viel enger sein könnte. So, das ist so einer meiner Hauptziele dieses Jahr, die Teams oder auch die Teammitglieder einfach sehr viel näher aneinander zu bekommen.
Gut, damit zusammenhängend, dann ist das erstmal abgehakt, ist mein Gedanke, dass wir es eigentlich gut gebrauchen könnten mit irgendwo eine Funktionalität, die so einen Standort für uns so ein bisschen voranalysiert. Damit ist weniger gemeint, klar, die finanziellen Aspekte machen wir über das Controlling ganz viel. Und dann gibt es aber auch viel, ja, händische Arbeit, die ich jetzt eigentlich so machen muss. Also erstmal gucken, wer arbeitet eigentlich wie viel zum Beispiel? Wer ist seit wann dabei? Und wie teilt ihr euch auf? Wer macht wie viele Familien zum Beispiel? Ganz viele Insights zu geben, ist für mich im Moment sehr viel manuelle Arbeit. Und da denke ich drüber nach, das zu automatisieren, mir vielleicht mit einem Knopfdruck eine Standortauswertung zu geben, die mir ganz viel Statistiken so gibt, damit ich mit ein paar Erkenntnissen noch kommen kann zu dem Gespräch. Und meine Bitte ist also, wenn ihr in euren Standortgesprächen oder was auch immer für Gespräche euch auch manchmal vorbereiten müsst mit irgendwelchen Informationen, dass ihr mir die Fragen einfach mit dazu gebt, dann kann ich die mit rein automatisieren in die Auswertung, die ich machen möchte. So. Eigentlich ist es keine Auswertung, eigentlich ist es eine Datenerhebung. Mhm. Das war der Punkt. Von oben gesehen wären wir jetzt bei Beiratsmitgliedfrage nach Community. Habe ich gerade ein interessantes Gespräch mit Tom geführt, könnte ich euch gerne ein kleines Update geben, der mit zwei, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was Sebastian reingegeben hat, weil das finde ich natürlich super hilfreich, und da würden wir jetzt gleich weiter drüber reden, glaube ich. Oder wollen wir das überspringen, bis Linda wieder da ist? Was sagt ihr dazu?
Kommen wir denn heute zu einem Abschluss? Wenn wir nicht zu einem Abschluss kommen oder irgendwas, finde ich, können wir ruhig weiter drüber reden.
Ja.
Weil ansonsten, also wenn wir immer nur drüber reden, über Themen, wenn alle da sind, dann.
Ja, stimmt.
Sind wir handlungs-, also die Gedanken kann man sich ja trotzdem machen.
Okay. Sag ich jetzt. Genau. Also bezüglich der Erwartungshaltung haben wir aber gesagt, dass wir das nicht weiter verfolgen, bis Linda nicht da ist, zurück ist, ne? Also ihr Input ist ja da auch benötigt. Und das sehe ich bei den Communities eigentlich auch. Also.
Ja. Ja, okay. Ja. Wie wäre es, wenn ich ihr den Rohschnitt zum Nachhören gebe? Weil wir quatschen ja nur erstmal und legen nichts fest.
Mhm, okay.
Dann haben wir so eine Mischung aus Effizienz und Informationsweitergabe. Hat mich gebeten, das Anliegen mal zu definieren. Und das musste ich sowieso, also hatte ich schon fertig, weil ich ja sagen sollte, was meine ich überhaupt, und Sebastian dann sagen sollte, was will ich, dass wir das nicht meinen, bitte. Und das, also zum Kontext nochmal, die Frage ist, können wir unsere Strategie, unsere Wachstumsstrategie für die Zukunft so eine Art wie erstmal festlegen auf, wir wollen eine Community werden, und wie ich es heute nennen würde, kollaborative Community, etwas noch verfeinert also am Wort. Das hatte ich jetzt ein ausgiebiges Gespräch einmal mit unserem Investor und möchte festlegen, was ich damit meine. Und dann würde ich gerne die Punkte einmal durchgehen. Vielleicht kannst du dann, Sebastian, sagen, was du bitte möchtest, dass wir nicht meinen. So, dann können wir ein bisschen Gedanken dazu austauschen, und dann sind wir vielleicht auf 10%, wo wir uns noch nicht einig sind, können wir uns dann vielleicht zusammenstampfen, das Thema. Also, was ich meine in der Community ist Punkt 1, was gute Communities haben, ist ein gemeinsames Interesse, ein Thema, das sie verfolgen, etwas, wovon sie vielleicht auch in manchen Communities Fans sind, aber es kann auch einfach nur ein Hobby sein oder ein Thema, das sie sehr, sehr gerne mögen. Das ist in unserem Fall eben das Unternehmen Special Sitter. So. Das zweite, was ich an Hobbys ganz, und unsere Vision, genau. Also das, was wir wirklich erreichen wollen, muss dann im Prinzip das Thema sein, das alle gleichermaßen hier interessiert und verfolgt werden soll. Punkt 2 ist Informationen nach außen. Alle Beteiligten der Community haben uneingeschränkt und ohne Unterschiede zu anderen Zugriff zu Informationen bezüglich dieses Themas. Natürlich haben alle ihren Privatkram und ihre Zwei-Mensch-Unterhaltung. Das ist ja, das kann man jetzt nicht vermeiden. Aber ich habe als Teil der Community von Dortmund, als Verein, habe ich beispielsweise immer Zugriff auf Informationen darüber, wie der nächste Transfer stattfindet und wie viel der kostet. Das ist jetzt ein Beispiel. Also ich habe immer Informationen, um up to date zu bleiben und meine Meinung entsprechend zu bilden und vielleicht auch zu handeln in Zukunft. Wenn wir jetzt beim Beispiel Fußballverein bleiben, heißt, ich kann darüber sprechen mit meinen Kumpels aus der Community. Also Informationen kommen nach außen, uneingeschränkt und ohne, dass ich einen Nachteil hätte gegenüber anderen. Informationen gehen rein. Ich habe also immer, das ist Punkt 3, ich habe immer die Möglichkeit, etwas beizutragen. Das passiert in Online-Communities zum Beispiel über Chatgruppen oder Foren oder Direct-Messages an die Leute, die die Community repräsentieren. Das ist also Punkt 3. Und diese Teile, wenn sie dann legitim sind und sie werden als legitim bewertet von der Community oder eben nicht, dann werden sie auch beachtet und vielleicht sogar komplett so umgesetzt oder gehypt oder nur von Gruppen der Community umgesetzt oder was auch immer. Und Punkt 4 ist, ich habe die Möglichkeit, meine Identifikation mit der Community auszuleben. Bedeutet, ich darf auch im Namen der Community eigene Projekte machen, so wie jetzt diese eine Sitter in Berlin, diese Zeitung machen möchte. Ich habe die Möglichkeit, mich einzubringen und wenn mir das Thema gefällt und ich das liebe oder Bock habe, über meine Arbeit hinaus was zu tun, dann darf ich das. Ich kann, ne, gutes Beispiel ist Fanfiction oder einfach Kunst, die irgendwie geschaffen wird von Leuten, die etwas Bestimmtes total cool finden. Das kann dann richtig gehypt werden, in der Community geteilt werden, was auch immer. Das darf alles sein. In dem speziellen Fall wäre es so, ja, jetzt mache ich natürlich ein reißerisches Thema auf, aber ich überziehe es extra, damit wir wissen, was ich meine. Wenn jetzt irgendein Teil der Community im eigenen Namen Lust hätte, zum Beispiel Special Sitter T-Shirts selber zu bemalen und die dann in der Community zu verteilen, dann würden wir dem nicht im Wege stehen. Das wäre dann Teil der Möglichkeit, meine Identifikation mit der Community auszuleben. Und das sind die 4 Punkte, die ich meine an einer Community. Und die Strategie, die wir verfolgen müssen, sind 2 Punkte, die ich an einer Community so toll finde. Punkt 1 ist, wir müssen die Kontrolle komplett loslassen. Das Gefühl, etwas kontrollieren zu müssen oder die Kontrolle über etwas haben zu müssen, muss komplett verschwinden sozusagen, sondern, und das ist die Strategie, die wir dann verfolgen würden, wir würden über den Einfluss, den wir haben, dadurch, dass wir die Community repräsentieren, darüber würden wir die Leute dazu bringen, im besten Sinne dieses Projektes zu agieren. Abschied von Kontrolle, weil ich sowieso die Theorie vertrete, Kontrolle führt dazu, dass die Leute ordentlich arbeiten, wie ich will und nicht, wie sie selber wollen. Und zwar immer nur, wenn ich da bin und wenn ich gehe, dann nicht mehr. Insgesamt also 6 Punkte, 4 Punkte, was ich an der Community toll finde und 2 Punkte, die unsere Strategie dann ausmachen würden. Sebastian, du darfst gerne oder wollt ihr dazu schon was sagen?
Gerne erstmal Sebastian.
Also wir haben uns ja von dem Begriff Influencer dann ja schon ziemlich weit verabschiedet. Das spielt ja schon mal irgendwie eine Rolle. Allerdings würde es halt erfordern, dass, wie du dir das vorstellst, dass dann zum Beispiel deine Sichtbarkeit, dass dein Einfluss würde nur über die Sichtbarkeit gehen und du müsstest dich dann besonders sichtbar machen, wenn du noch Einfluss haben möchtest. Man würde tatsächlich dann sämtliche Kontrolle aufgeben müssen, weil du ja sozusagen gerade eine Generalabschaffung von sämtlichen, sagen wir mal, Mechanismen, die es bis jetzt gibt, vorschlägst. Ich glaube, dass aber trotzdem ein paar von den Punkten, die mir Sorgen machen, hier irgendwie noch passen. Also die Tatsache, dass wir dann keine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagt, damit das noch zu dem passt, jetzt wo du sozusagen nochmal anders vorgelegt hast. Also im Prinzip stelle ich mir das so vor, dass diese Community sich vor allem darin auszeichnet, dass sie eine absolut gleichberechtigte Gruppe ist, ohne dass es jemanden gibt, der jemand anderen was vorschreiben kann. Und diese Kontrolle voreilig tatsächlich komplett aufzugeben, würde mir erstmal super schwer fallen, weil sich dann eben gar nicht mehr kontrollieren lässt. Ich mache mal nur noch mal einen Satz zu Ende, Julie. Was tatsächlich produziert wird, ne? Also im Moment ist es ja so, wenn du in ein Standortgespräch gehst, dann sagst du ja immer noch, ah, pass auf, das passt nicht so ganz zu unserer Vision, dann mach das mal anders. Die Leute fragen dich auch. Du schlägst Kunstprojekte vor. Dieser große Marktplatz oder der große Forum, von dem ich spreche, würde eben auch bedeuten, dass alle durcheinander sprechen können. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir bei 100.000 Menschen, die alle absolut gleichberechtigt zusammenarbeiten, oder meinetwegen auch bei 10.000, dass wir da nicht uns immer mal wieder über eine Kleinigkeit ärgern, die von einer bestimmten Person kommt. Und dann gibt es in unserem neuen Modell keine Möglichkeit mehr, als höchstens eine öffentliche Hinrichtung oder so, durch Mehrheitsentscheidung. Weißt du, das ist so, man könnte dann nur noch als große Gruppe auftreten und könnte nicht mehr so als Teamleitung oder wie auch immer. Also die Fragmentisierung unseres Teams hat den Vorteil, dass es da immer eine erfahrenere Person gibt, die so ein bisschen im Griff behält, wen sie da, was da so produziert wird. Sowohl an Arbeit als auch an meinetwegen Kunst. Jetzt habe ich meinen Satz sehr, sehr lange zu Ende gemacht. Das waren alles Kommata, Julie.
Alles gut. Trotz alledem bleiben wir ja in den Rollen, die wir jetzt ja haben. Und die Rolle, die ja gerade auch du, Sebastian, und auch Friedrich innehaben, ist die absolute Visionsvertretung. Und wenn diese Rolle ist, beratend zu begleiten mit der Vision, dann kann man ja weiterhin auch konstruktiv Kritik äußern, wenn die Vision jetzt gerade nicht eingehalten wird, ne? Oder wenn die Vision anders gemeint ist. Diese Tätigkeiten stehen euch ja trotzdem noch in der Community zur Verfügung, weil ihr einfach diese Rolle innehabt. Und dann hat es aber nichts, dann hat es aber nichts mehr mit Macht zu tun, sondern mit dem Einfluss durch die Beratung. Und wenn dann aber zurückkommt, ne, weiß ich nicht, ein Team als Standortleitung, die dann sich explizit gegen die Beratung, also trotz alledem gegen die Beratung, sich für ihren initialen Weg entscheiden, dann müsste das akzeptiert werden. Das ist so mein Verständnis. Wie fühlt sich das an, Theo?
Wollt ihr darauf erstmal antworten? Ich würde sonst nur was ergänzen. Oder meinen Teil. Vielleicht erstmal darauf antworten, ist, glaube ich, besser.
Ja, das wäre cool.
Ja, Sebastian, hast du dazu was?
Ja, ich habe natürlich nur die Hälfte von dem gehört, was Julie gesagt hat, weil ich natürlich wieder genau in dem Moment aus dem Internet rausgeflogen bin. Ich habe jetzt ein Kabel eingestöpselt, allerdings an einen Repeater. Ich hoffe, das macht einen Unterschied. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Ich habe aber zumindest, glaube ich, den wichtigsten Teil verstanden, nämlich die beratenden Funktionen bleiben erhalten. Dann fehlte mir aber der Teil, da bin ich genau rausgeflogen, was machen wir, wenn ein Standort sich dafür entscheidet, gar keine Beratung in Anspruch zu nehmen? Und dann komplett sein eigenes Ding zu machen. Was war da dein Vorschlag oder so?
Genau, also die Quintessenz wäre dann, das dann auch wirklich akzeptieren zu müssen. Also man kann ja trotzdem noch Einfluss nehmen, indem man halt berät. Aber sobald sich halt zum Beispiel eine Standortleitung oder ein Team für eine Standortleitung sich trotz der Beratung gegen die Maßnahme entscheidet, die vorgeschlagene Maßnahme, dann muss das akzeptiert werden. Und dann war so meine Frage, wie sich das für euch anfühlt.
Naja, nur dann, wenn es trotzdem noch im Einklang mit der Vision ist und der Erfüllung der Ziele, die zur Visionserfüllung aufgestellt sind. Wenn das gegeben ist, dann können alle machen, was sie wollen.
So ist es ja im Moment auch schon, würde ich sagen.
Das ist das, was ich so ein bisschen sagen würde. Also das, was du skizziert hast, Friedrich, auch die Kontrollabgabe und so ein Kram, das haben wir da alles schon. Es fühlt sich nur in Zukunft, also ist meine These, nach mehr Kontrollverlust oder Abgabe an, weil es noch viel größer wird. Aber wenn wir das Gespräch vor 3 Jahren geführt hätten, wäre die Dimension ähnlich gewesen wie jetzt quasi. Also wir haben ja jetzt schon absolut keine Kontrolle. Alle machen ihr Ding. Wir haben halt die Aufgaben, die verschiedenen Teilbereiche, die wir jetzt erstmal im Sinne wie der Love Train, mit welchen Personen er bestückt ist und was ihre Kernkompetenzen sein sollen oder Aufgaben, haben wir quasi so ganz grob so eine Vogelperspektive auf unsere Organisation gemacht und versucht, so die Bereiche so zu clustern und da so die Aufgaben reingelegt, dass die im Blick gehalten werden von Einzelpersonen. Und das wird sich zukünftig vielleicht vergrößern, aber das Prinzip werden wir ja weiterfahren. Also, und es ist ja auch im Interesse dann der Community, da muss man ja auch sagen, ne? Also, wenn dann ein Bereich der Unternehmung gegen die Vision arbeitet und das trotz der Gespräche und des Aufmerksammachens und des Versuchs, das ist ja immer das Wichtige, ne, dieses Selbstverständnis zu erzeugen. Das ist ja, das sollte ja immer das Ziel und jeder unserer Gespräche sein. Das alle Erkenntnisse, die wir mitteilen, ist eine reine Serviceleistung zur Selbsterkenntnis quasi. Wenn das nicht eingehalten ist, dann, wer trifft dann die Entscheidung? Naja, die Community. Weil das ist ja dann so, dass alle anderen Bereiche, wenn man das nach außen trägt, zum Beispiel, wir sind jetzt immer voll die negativen Beispiele drin, aber wenn man jetzt sowas nach außen trägt, dass dann alle anderen Standorte meinetwegen auch sagen würden, im Moment, das finden wir aber gar nicht gut, was da passiert, zum Beispiel. Und das, also durch Community stellen wir genau das sicher.
Ja.
Weil sich ja alle der Vision zugehörig fühlen und deswegen genauso kritisch damit umgehen. Das müssen dann nicht wir machen, sondern nur stellvertretend, beziehungsweise alle haben dieses Gefühl. Ja.
So wäre es ja auch in einem Fußballverein, wenn du plötzlich gegen Dortmund bist du nicht mehr Teil der Community. Ganz einfach. Das würde ja passieren. Also kannst ja nicht dein alles Scheiße finden an dem Verein und immer noch Teil der Community bleiben. Und das mit der Vision ist so wichtig, ja. Das wollte ich nur nochmal bestätigen. Das muss schon Bedingung sein, ja.
Ich hab eigentlich ähnliche Gefühle, wie Theo das jetzt gerade beschrieben hat. Das Einzige, was ich halt glaube, also genau, ich glaube, der Einfluss durch die Beratung, das wird ausreichend sein. Und ich glaube auch, dass man dann halt genau das Loslassen noch mal ein bisschen mehr lernen muss, weil es teilweise noch nicht vollumfänglich, glaube ich, gelebt wird. Das Einzige, was, glaube ich, trotz alledem, auch wenn das Thema Kacke ist, aber es wird immer wieder Thema bleiben. Und ich glaube auch bei einer Skalierung, weil wir ja auch gerade bei den neuen Standorten bei den neuen Standortgründungen auch mit dabei sind, ne? Also explizit mit dabei sind, wer jetzt einen neuen Standort gründet, ist halt immer diese, ich nenne das jetzt mal doof, Leithammelfigur, ne? Aber Friedrich und Sebastian, ihr werdet die auch in dieser Community weitertragen. Wahrscheinlich nicht mehr so krass, aber trotz alledem, weil ihr ja auch wirklich die Visionsvertretung innehabt, werdet ihr halt auch diese Rolle nicht ganz loswerden. Also auch wenn wir das in einer kollaborativen Community definieren, genau, gehe ich davon aus, dass es trotz alledem ihr immer noch auch, wie nennt man das denn? Ja, so ein bisschen den Nordstern halt weiter, also den Weg dorthin weiter hochhaltet. Weil Leute das auch teils brauchen, ne? Also es ist nicht so, dass, Leute brauchen genau dieses, deswegen gibt es ja auch viel Community und viel Influencer, weil Leute ja auch, also Fan ist jetzt auch das falsche Wort, ne? Ich kann mich heute nicht so gut ausdrücken. Aber weil diese Visionsvertretung halt auch irgendwie in einer Person halt gut darstellbar ist und dann noch mal greifbarer ist, ne? Weil man mit der Person sich austauschen kann, mit der Person interagieren kann. Deswegen glaube ich, das sollte man aber auch nicht unterschätzen. Also es wird in der Community nicht anders sein.
Also irgendwie wird auf einer Seite sozusagen wird ein Bild gezeichnet, das was absolutes Loslassen erforderlich macht. Und auf der anderen Seite wird dann argumentiert, naja, aber mach dir keine Sorgen. Es ist ja eigentlich alles schon ein bisschen so und es wird alles ein bisschen so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Das ist für mich irgendwie nicht überzeugend. Ich finde, Julies Punkt, den dürfen wir nicht vergessen. Viele Menschen wollen auch eine vernünftige Struktur. Vernünftig ist jetzt ein wertendes Wort, aber so würden die Personen, die das wollen, ja wahrscheinlich ausdrücken. Wir möchten gerne eine Struktur, wir möchten gerne eine verantwortliche Person. Wir haben Teams von Schulbegleitungen mit Teamleadern und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, wir stellen gerade das totale Loslassen und das Abgeben von Entscheidungsbefugnissen und so, das stellen wir gerade als das Ideal dar, das erzielt werden könnte, unter anderem durch eine Community. Aber haben dieses Ideal noch nicht in Frage gestellt. Ich glaube, wenn wir das Thema Hierarchie zum Beispiel endlich im Deutschland-Team dann nochmal ansprechen, dann werden wir auch ziemlich viel Feedback bekommen. Das heißt, wir möchten nicht eine bunte Gruppe, wo jede Person zwar für ihre Aufgabenbereiche verantwortlich ist, aber wo es irgendwie niemanden gibt, der so insgesamt den Hut auf hat oder wie auch immer das dann ausgedrückt wird. Da werden wir ziemlich viel solches Feedback bekommen. Für mich ist auch nicht überzeugend, dass wir einerseits sagen, wir machen es wie so ein Fußballverein, aber es gibt halt Divisionen, anhand derer, wo die Leute sich an die Regeln halten müssen oder wie auch immer man das genau ausdrücken möchte. Regeln sind auch immer Interpretationsfrage. Jeder Fußballverein, besonders Fußballvereine, haben sehr, sehr viel unangenehme Teile, Mitglieder in ihrem Fanbereich. Und ja, das ist das Problem, Friedrich, wenn man immer nur alle 10 Minuten was sagen kann. Da muss man irgendwie, Friedrich sagt gerade, es ist zu viel gleichzeitig. Gut, dann konzentriere ich mich jetzt auch mal auf den einen Punkt. Ich bin nicht damit einverstanden, dass ein absolut nullhierarchisches System das Richtige für uns ist. Dabei bleibe ich. Erstmal.
Und ich finde, wir werden nie ein unhierarchisches System haben. Das, was Julia schon mal gesagt hat, es ergeben sich ganz natürliche Hierarchien in jeder sozialen Gruppe. Und gegen formelle Hierarchien aufgrund von irgendwelchen, ja, ganz klassisch, irgendwelchen Berufsabschlüssen oder Unternehmenszugehörigkeit oder sonstiges, das meinen wir ja im Grunde mit Hierarchie. Wir meinen ja Hierarchien, die quasi Menschen eher begrenzen, als sie fördern. Und natürliche Hierarchien wollen wir ja nicht unterdrücken, sondern die ergeben sich ja einfach in den einzelnen Gruppen. Wenn da ein Team zur Schulbegleitung ist, dann werden die erfahrensten Leute was mitteilen. Dann werden die erfahrensten Leute Meinungen haben, denen sich andere potenziell auch anschließen können und werden das dann irgendwie ins Team tragen. Also ich glaube, das wird sich ganz natürlich ergeben, solange wir sicherstellen als Organisation, dass sich jedes Organisationsmitglied bemächtigt fühlt, sprechen zu dürfen und Themen anzunehmen. Und wenn man die Vision dann verfolgt und intrinsisch aufgenommen hat, dann ist es ja auch eine hohe Motivation, ein Thema voranzubringen. Also das ergibt sich dann von ganz allein. Und Entscheidungen treffen wir ja trotzdem immer alle zusammen, aber es gibt dann eben Leute, die sich mit bestimmten Themen besonders hier beschäftigen, die das Vertrauen kriegen, wie jetzt bei uns zum Beispiel, ne, und in der Verantwortung sind, ihre Arbeitsbereiche eben mitzuteilen, dann, was es da für Neuigkeiten gibt und was für potenzielle Entscheidungen anstehen und die mit dem Team abzusprechen und genügend Informationen bereitzustellen. So, daraus ergibt sich ja auch schon natürlich Hierarchie, weil einfach die eine Person, die das macht, einen enormen Wissensvorsprung hat. Und solange sie das Vertrauen der Community, der Gemeinschaft hat, ist das ja quasi eine natürliche Hierarchie, ohne dass die Person das irgendwie ausnutzen muss, sondern ja. Also ich beobachte uns, wie wir seit der Vergrößerung uns jetzt organisiert haben, wie wir funktionieren, was wir jetzt für verschiedene Teams haben, wie die Chats alle laufen. Alle arbeiten unabhängig und holen sich die Hilfe, die sie brauchen. Die Leute, die Hilfe anbieten können, sind am Start und bieten die Hilfe an. Also das Szenario, was ich so skizziert sehe, bei dem, was Friedrich gemacht hat, das sehe ich eigentlich schon. Und jetzt geht es eigentlich nur um das Scale. Irgendwie. Ja. Also ich weiß, wo sind denn jetzt noch so krasse Hierarchien gerade da? Meiner Praxis, wenn wir schon darüber reden. Aber jetzt mache ich auch wieder 5 Fragen auf. Ich halte erstmal die Schnauzen jetzt.
Okay, ich antworte nur auf die Frage oder auf die Aussage, manche Leute wollen ganz gerne Hierarchie. Und hier könnte es eine bewusste Entscheidung sein, zu sagen, die meisten von denen könnten auch mit Eigenorganisationen leben, sie wissen es nur noch nicht. Und es kann eben auch eine bewusste Entscheidung von uns sein, ist uns egal. Wir entscheiden, wie wir hier leben wollen, alle zusammen. Und wir bauen das Unternehmen ohne Hierarchien auf oder eben mit den natürlichen, ne? Aber ich meine ohne formelle Hierarchien, auch wenn 30% gerne Befehle hätten. Wir können ja trotzdem sagen, machen wir aber trotzdem nicht.
Theo, wenn du sagst, du beobachtest das jetzt schon, dann, ja, dass es viele schon so funktioniert, wie Friedrich es aufgemalt hat, dann muss ich noch mal ein bisschen klarer wissen, was dann der Plan ist für die Zukunft, was sich sozusagen verändern soll. Das möchte ich dann so ein bisschen konkret wissen. Wenn alles so bleiben soll wie jetzt, aber größer, dann habe ich damit kein Problem. Dann hätte ich nur ein Problem damit, dass wir das automatisch als Community bezeichnen, weil das macht ja auch was in den Köpfen der Leute. Und Friedrich, wenn ich sage, manche Menschen brauchen Hierarchien, dann und du das dann so auf Befehle reduzierst zum Beispiel, dann trifft das nicht ganz den Punkt, den ich eigentlich meinte, sondern die Bewegung, die wir in den letzten Wochen gemacht haben oder in den letzten Monaten, die ist erstens ziemlich schnell und zweitens noch nicht von allen hier an dem Unternehmen beteiligten Personen sozusagen so abgenickt. Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir große Worte in den Mund nehmen, wie das hier ist jetzt eine Community, es gibt keine formellen Hierarchien mehr, und das dann auch am besten öffentlich machen, so wie mit dem Podcast, müssen wir auf jeden Fall die Menschen nochmal fragen, in welche Richtung soll sich diese Organisation bewegen? Also dieses Hierarchiethema muss vorher mindestens besprochen sein. Und dann müssen wir auch ganz doll darauf achten, dass da jede Person sich dran beteiligt hat, weil sonst entscheiden das immer die gleichen Leute. Julie hat sich schon in dem ersten Satz oder so gemeldet.
Ich würde jetzt nochmal eine Frage an dich stellen, Sebastian, nämlich das Ganze, jetzt gerade gibt es ja keine Hierarchien und damit werbt ihr ja auch schon seit Jahren, Monaten. Also das ist ja nichts Neues für die Community, für die Gruppe. Wow.
Genau, da ergänzen würde ich eher sagen, dass du sagst, es wird keine mehr geben, suggeriert, es gäbe welche. Das ist mir auch neu.
Also ich glaube nicht, dass ich behauptet hätte, dass es keine Hierarchien gäbe. Also erstens gibt es ja diese natürlichen Hierarchien und dazu muss ich dann auch gleich noch einen Kommentar abgeben. Und zweitens ist es so, dass wir, soweit ich mich daran erinnern kann, kommuniziere ich das immer anders. Nämlich, es gibt hier drei verschiedene Hierarchieebenen, aber die sind nicht in Bezug auf Befehlsgewalt, sondern die sind in Bezug auf Unterstützungspflicht. Ja, ich kann das zum tausendsten Mal sagen. Die Standortleitung unterstützen ihre Sitter dabei, ihre Arbeit gut machen zu können. Das ist für mich nicht das Gleiche wie, es gibt keine Hierarchieebenen.
Da müssen wir nochmal darüber reden, was Hierarchie eigentlich ist, dieser Begriff. Also, in Hierarchie ist ja ziemlich strenge Zuordnung von Befugnissen an bestimmte Personen, was sie entscheiden dürfen und was sie nicht entscheiden dürfen. Und ich denke nicht, dass wir das in dem Sinne haben, dass sie irgendwie so stufenartig ist, dass einer über dem anderen steht. Aber wir haben halt Verantwortungsbereiche, weil es gibt halt Dinge zu tun und nicht alle können alles tun und manche wollen auch nicht alles tun. Und die sind in der Verantwortung, diesen Themen nachzugehen, ihre Erkenntnisse darzustellen und dann entscheidet man gemeinsam. Und diese Person hat eben, oder dieser Personenkreis, je nachdem, hat sich eben ausführlich damit beschäftigt und stellt das eben dar. Also vielleicht dieses Wort Hierarchie, das benutzen wir gerade sehr, sehr viel. Und ich habe das Gefühl, wir meinen nicht das Gleiche vielleicht, wenn wir drüber reden. Vielleicht ist meine Definition von Hierarchie auch total falsch. Aber so kenne ich das eher, habe es so wahrgenommen.
Sebastian, hast du gesagt, wenn wir so bleiben, wie wir sind, bist du einverstanden? Vielleicht hilft es jetzt, an dem Punkt zu sagen, was das alles überhaupt soll, das ganze Gelaber. Ich glaube nämlich auch, dass wir das schon verfolgen und was ich am Ende meine und dass wir uns dafür nicht viel verändern müssen. Ich glaube aber ganz fest, dass bei dem Wachstum, das uns bevorsteht, wir uns darauf jetzt festlegen sollten, damit wir nicht aus Versehen an manchen anderen Stellen was anderes machen. Also wenn wir uns einmal auf eine Strategie verständigt haben, die jetzt, und jetzt lass mal gerne rekapitulieren, wie das in den letzten Monaten sich entwickelt hat, fixe Idee, Test nächste Woche, seitdem war es so. Ne? Podcast ist so entstanden, das Deutschland-Team ist so entstanden, das neue coole Thementeam ist so entstanden. Also wir machen das alles so on the fly und weil es sowieso in uns wohnt schon. Also weil wir sowieso uns irgendwie so Strategie oder so ausrichten und wir auch das natürlich finden. Aber wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wir sagen, wir machen so weiter, dann wird das bei dem Wachstum, das uns bevorsteht, einen entscheidenden Unterschied machen. Nämlich, dass wenn wir zum Beispiel das nächste Mal so eine Struktur wie das Deutschland-Team besprechen, dass wir schon sofort wissen, wie bei der Vision, in welche Richtung muss es gehen. Denn wir bauen ja hier eine Community auf oder wie auch immer wir das dann nennen wollen. Und deswegen reden wir nicht so lange darüber, ob nur drei Leute teilnehmen sollten und alle anderen vertreten, sondern wir wissen dann alle direkt, ach ja, unsere Strategie ist ja, alle haben die gleichen Informationen auf gleichem Level zu jeder Zeit. Also ist doch klar, wie wir das und das aufbauen müssen und wie wir diese Frage behandeln, die da kommt. Ich möchte also nicht an uns jetzt was verändern, sondern ich möchte es uns für die Zukunft sehr viel leichter machen, indem wir, so wie wir jetzt handeln, uns darauf einigen, dass das auch unsere Strategie bleibt, wenn wir 100-mal so groß werden. Und das ist die große Herausforderung, die ich hier jetzt angehen möchte. Und nur damit wir nicht jetzt ewig machen, lasst mal jetzt die beiden Redebeiträge noch und dann möchte Linda ja mit Sicherheit auch noch viel dazu sagen. Deswegen sagen wir noch mal ein bisschen so, was wir jetzt, ihr beide habt euch jetzt mal gemeldet und dann lasst uns mal ins nächste Thema reingehen, damit wir dann auch zu fünf weiterreden.
Ja, weil ich auch um 14:30 verabredet bin mit diesem Impact-Analyse-Menschen. Ich habe seinen Namen vergessen, das ist ein komplizierter Name, das ist, glaube ich, ein wichtiger Mensch. Ich verstehe, was du sagst, Friedrich, okay, dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, zum besseren Organisieren dieses Unternehmens bei zehnfacher Größe mehr Hierarchien einzuführen oder so. Ja, damit komme ich natürlich wunderbar klar. Mein Redebeitrag bezog sich aber vor allem auf das, was Theo gesagt hat. Ich glaube nicht, dass es hier halt überhaupt keine Hierarchieebenen gibt ohne Entscheidungsbefugnisse. Ich mache es mal ganz einfach. Standortleitung entscheiden jeden Tag, wen sie beschäftigen und wen nicht. Bauen sich die Teams, überlegen sich, wen sie da als Leitungsposition für ein bestimmtes Team einsetzen. Das sind Entscheidungsbefugnisse, die mit dem Leben von anderen Menschen sozusagen deutlich was zu tun haben. Und im Austausch haben sie eben auch Pflichten. Sie müssen dann für diese Person die richtige Arbeit finden. Sie sind dafür verantwortlich, wenn sie jemanden ins Team holen, der eigentlich gar nicht ins Team passt oder die und so weiter. Also für mich sind eben Hierarchien nicht automatisch was Schlechtes. Es gibt hier, finde ich, ziemlich deutliche Hierarchien und wenn die mit den richtigen Verpflichtungen anhängen und mit dem richtigen Mindset, ist das nicht was Schlechtes. Damit habe ich auf Theo geantwortet.
Ich wollte noch einmal auf Friedrich antworten. Ich glaube, um sozusagen genauso weiterzumachen, wie wir es jetzt gerade tun, aber das auf skalierbaren Boden zu bringen, muss man halt, oder wäre es ja jetzt unsere Aufgabe, nochmal mehr den Rahmen zu stecken, ne? Also mehr Handwerk den Leuten zur Verfügung zu stellen, um Entscheidungen zu treffen. Mehr Handwerk den Leuten an die Hand zu geben, um Ideen zu generieren. Also ich glaube, das würde ich dann jetzt als Aufgabe daraus ableiten, wenn wir genau diesen Status quo, den wir gerade haben, mit einer eskalierten Organisation erweitern wollen. Dass wir halt, genau wie du gesagt hast, ne, so wie das Deutschland-Team sozusagen aufgesetzt wurde, nach welchen Kriterien wurde es aufgesetzt, dass man dies halt sozusagen genau diesen Standard halt noch mal mehr entwickelt, damit die Leute es nutzen. Das war noch mal ein Gedankenbeitrag dazu.
Cool, ich fand, ja, genau, wir sind nicht fertig damit, ist ja klar. Ich finde trotzdem, wir nähern uns dem Punkt, dass ich endlich genau genug gesagt habe, was ich meine. Und Linda hat viel zum Nachdenken und hoffentlich Spaß, uns da eine kleine Nachricht zuzuschreiben.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.